mich ganz herzlich für die Einladung, die Möglichkeit, hier sprechen zu können. Ich bin der dritte Vortrag in einer Reihe und die zwei Vorträge vor mir haben viel mit dem zu tun, worüber ich rede. Man kann sie am besten zusammenhören. Ich werde mich aber nicht ausdrücklich darauf beziehen, damit der Vortrag eben auch, wenn er online steht, an sich für sich selbst verständlich ist. Mein Thema lautet: Sollen wir die Bibel wörtlich nehmen? Sollen wir die Bibel wörtlich nehmen? Untertitel: Ein wenig hilfreicher Kampfbegriff und mögliche Alternativen. Die Bibel wörtlich nehmen ist ja ein sehr beliebter Kampfbegriff, den man gerade in dieser Auseinandersetzung um Entstehung, Auslegung und Autorität der Schrift immer wieder hört. Das ist ja unser Gesamtthema heute. Und man hört ihn sowohl in zustimmenden als auch im ablehnenden Sinn. Die einen verkünden voll Überzeugung, dass sie die Bibel wörtlich nehmen. Und andere nicht, aber sie fordern das eigentlich von anderen dann auch ein. Die anderen warnen genau davor, die Bibel wörtlich zu nehmen und grenzen sich gegenüber denen ab, die das ihrer Meinung nach tun. Sehr oft findet man dabei eine sehr einfache Rollenverteilung, nämlich dass evangelikale oder fundamentalistische Christen eben diejenigen sind, die die Bibel wörtlich nehmen, aber seriöse Theologen und Theologinnen oder Kirchenvertreter und Vertreterinnen machen es nicht. Die spannende Frage ist aber, was genau meinen wir eigentlich, wenn wir jemandem vorwerfen, er würde die Bibel wörtlich nehmen? Und was genau ist eigentlich die Alternative? Wenn man nämlich nach Alternativen fragt, dann bekommt man manchmal Antworten, die zwar witzige Wortspiele sind, aber inhaltlich gar nicht so viel austragen. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Zum Beispiel wird dann gesagt, ja, man soll die Bibel nicht wörtlich nehmen, sondern ernst nehmen. Oder man soll die Bibel wörtlich verstehen, aber nicht wortwörtlich. Oder man soll die Bibel wörtlich verstehen, aber nicht buchstäblich. Oder jetzt gerade in der Pause sprach mich jemand an und sagte, ich mache es immer so, ich nehme die Bibel nicht wörtlich, sondern beim Wort. So, das sind alles schöne Alternativen. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man, sie helfen nicht wirklich weiter, wenn ich nicht definiere, was denn jetzt der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen ist. Es sind eigentlich nur Wortspiele. Also wenn es wirklich so wäre, dass die Bibel wörtlich nehmen und die Bibel ernst nehmen, sich gegenseitig ausschließen, was heißt denn das? Ein ernsthaftes Lesen der Schrift ist nur eins, das sie nicht wörtlich nimmt. Soll man also alles symbolisch nehmen, metaphorisch oder nicht so genau nehmen? Was ist das Gegenteil von wörtlich? Und ist das dann wirklich immer ernster als das Wörtliche? Worin genau besteht der methodische Unterschied zwischen einem wörtlichen und einem buchstäblichen Verständnis der Schrift? Wenn man mal drüber nachdenkt, wie ergründet man die Bedeutung von Worten, wenn nicht aus den Buchstaben? Ja, oder was ist der Unterschied zwischen wörtlich und wortwörtlich? Kann man den definieren? Gibt es da irgendwie graduelle Wörtlichkeit oder so? In einer breit angelegten Jugendstudie des Instituts Empirica aus dem letzten Jahr, ich habe es nochmal mitgebracht, Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche, haben Tobias Feixs und Tobias Künkler christliche Jugendliche und junge Erwachsene danach befragt, ob man die Bibel wortwörtlich verstehen sollte oder nicht. Sie haben dabei eine Frageformulierung aufgenommen, die es so auch schon in der 5. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der EKD gab, nämlich die Bibel sollte wortwörtlich verstanden werden. Und die Frage-Teilnehmer konnten dann 4 mögliche Antworten geben. Ich stimme voll und ganz zu, ich stimme eher zu, ich stimme teils, teils zu oder ich stimme nicht zu. Anders als bei der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung wurden dieses Mal nicht allgemein Kirchenmitglieder befragt, sondern sogenannte hochreligiöse Jugendliche. Also Jugendliche aus einem vorwiegend evangelikalen Umfeld, Besucher des Christiwill-Kongresses, Leser von christlichen Jugendzeitschriften und so weiter. Wie also sind die Antworten? Ich werde sie nicht ganz ausführlich sagen, aber ein paar Einblicke geben. Das Interessante und gleichzeitig auch Ungewöhnliche für eine empirische Umfrage ist, dass die Herausgeber in ihrem Buch dann nicht nur die Antworten der Jugendlichen dokumentieren, sondern diese auch gleich bewerten und uns mitteilen, welche dieser Antworten richtig ist. Also so heißt es in der Aussage, zum Beispiel in dem Buch, die Mehrheit von Ihnen, also den befragten Jugendlichen, ist relativ klar, dass die Bibel nicht wortwörtlich zu interpretieren ist. An anderer Stelle auch nochmal, die meisten Jugendlichen sind sich im Grunde bewusst, dass ein wortwörtliches Verständnis der Bibel unmöglich ist. Das ist also die Auswertung der Herausgeber. Nicht ganz klar ist, wie sie diese Mehrheit definieren. Wenn man sich die harten Zahlen anschaut, ist es so, dass 43% einem wörtlichen Verständnis nicht zustimmen, aber der Rest, das sind insgesamt 57%, irgendwie doch zustimmt. Also zumindest 52% sagen teils, teils und ich stimme eher zu. Nur eine ganz kleine Gruppe sagt, ich stimme voll und ganz zu. Jetzt schlagen die Herausgeber aber auch vor, was denn sozusagen die Alternative zum wörtlichen Lesen der Bibel ist. Die sind sich ja einig, dass wortwörtliches Lesen falsch ist. Also was ist dann die Alternative? Sie stellen zum Beispiel auf Seite 139 gegenüber ein klassisch evangelikales, buchstäbliches Bibelverständnis. Das sei unter den hochreligiösen Jugendlichen noch weniger verbreitet als unter normalen Kirchenmitgliedern. Das ist ja auch überraschend. Und dann heißt es aber vielmehr, meinen viele junge Erwachsene, dass die Bibel aus der Perspektive heutiger Verhältnisse gedeutet und verstanden werden muss. Also hier haben wir die Gegenüberstellung klassisch evangelikal buchstäblich oder aus der Perspektive heutiger Verhältnisse. Was nicht erklärt wird, ist, was dazwischen eigentlich der Unterschied oder der Gegensatz ist, warum das eigentlich ein Gegensatz sein soll. Denn natürlich ist es bei jedem Text, den wir lesen, egal ob antiker Text oder Mickey Mouse oder ein Roman aus dem 19. Jahrhundert, die lesen wir ja immer aus heutiger Perspektive. Aus welcher denn sonst? Also das ist erstmal noch kein Erkenntnisfortschritt. Es ist auch so, in der Umfrage wurde diese Frage gestellt, sollte man die Bibel aus heutiger Perspektive lesen? Es war aber nicht alternativ, entweder wortwörtlich oder aus heutiger Perspektive. Man konnte auch beides ankreuzen und das haben auch die meisten Jugendlichen gemacht. Insofern muss man hier, glaube ich, gar keinen Gegensatz sehen. An einer anderen Stelle, die wir eben schon kurz zitiert haben, wird wortwörtlich so gegenübergestellt, die Mehrheit von Ihnen, der Jugendlichen, ist relativ klar, dass die Bibel nicht wortwörtlich zu interpretieren ist, sondern mit Blick auf zeitliche, historisch-kulturelle Bedingungen. Hier hätten wir also nochmal einen Alternativvorschlag. Wir haben schon gesehen, dass diese Mehrheit nicht ganz klar ist, aber diese zweite Definition, der Blick auf zeitlich-historisch-kulturelle Bedingungen, ist insofern interessant, als danach in der Umfrage überhaupt nicht gefragt wurde. Vielmehr scheint es so zu sein, dass die Herausgeber voraussetzen, wer die Bibel wortwörtlich nimmt, der liest sie eben nicht im Blick auf zeitlich-kulturelle Bedingungen. Empirische Zahlen gibt es dazu aber nicht, weil, wie gesagt, die Frage wurde gar nicht gestellt. Dann haben wir einige Seiten später nochmal einen Gegensatz, nämlich die meisten Jugendlichen sind im Grunde sich dessen bewusst, dass ein wortwörtliches Verständnis der Bibel unmöglich ist und sie vor dem heutigen und damaligen Hintergrund gedeutet werden muss. Ist also auch eine mögliche Alternative, wortwörtlich oder vor dem heutigen und damaligen Hintergrund. Nach dem heutigen Hintergrund wurde ja gefragt, nach dem damaligen eher nicht. Noch ein paar Seiten weiter haben wir nochmal eine Gegenüberstellung. Da heißt es, und zwar hier geht es um eine spezielle ethische Streitfrage. Da wurden dann die Jugendlichen auch zu befragt. Und dann wird gesagt, in dieser Streitfrage scheint etwas mehr als die Hälfte der Jugendlichen ein doch eher wortwörtliches Verständnis der Bibel zu haben. Denn, und dann geht es im nächsten Satz weiter, es werden die hier genannten Stellen ungefähr von der Hälfte der hochreligiösen Jugendlichen nicht historisch-kulturell gedeutet. Auch mit dieser Auswertung greifen die Autoren nicht auf Ergebnisse aus der Studie zurück, denn, wie gesagt, nach dem historisch-kulturellen Kontext wurde gar nicht gefragt. Wo kommt also diese Auswertung her? Wenn man den Kontext liest, dann ist es so, dass das vermeintliche Bibelverständnis der Jugendlichen an dieser Stelle daran abgelesen wird, wie sie sich in der ethischen Frage positionieren. Also wenn sie sich eher konservativ äußern, dann wird gesagt, haben sie wohl ein eher wortwörtliches Bibelverständnis, selbst wenn sie das in der Umfrage ausdrücklich bestritten haben. Wenn sie sich aber eher progressiv äußern, dann wird gesagt, haben sie vermutlich ein historisch-kulturelles Verständnis der Bibel. Man sieht also, dass hier Fakten, Deutungen und dann auch so ein bisschen Suggestion oder Vermutung ein bisschen ineinander überfließen. Wir haben also jetzt hier nochmal vier neue Vorschläge, was der Gegensatz zu einem wortwörtlichen Verständnis der Bibel sein könnte, neben denen, die eher so Wortspiele sind. Also wortwörtlich verstehen oder aus der Perspektive heutiger Verhältnisse verstehen, wortwörtlich verstehen oder die zeitlichen und historisch-kulturellen Bedingungen berücksichtigen, wortwörtlich verstehen oder vor dem heutigen und damaligen Hintergrund verstehen, wortwörtlich verstehen oder historisch-kulturell deuten. Ich möchte jetzt in einem nächsten Schritt mal versuchen, die Frage nach einem wörtlichen Verständnis etwas genauer zu differenzieren und vielleicht damit auch zu versachlichen und zu fragen, sind das wirklich die Alternativen, mit denen wir es zu tun haben? Gibt es wirklich nur die Alternative zwischen wörtlich nehmen und nicht wörtlich nehmen? Gibt es vielleicht Nuancen, die dazwischen liegen? Und vor allen Dingen, was meinen wir eigentlich genau damit, wenn wir vom wörtlich Nehmen der Bibel sprechen? Steht ein wörtliches Verständnis wirklich immer einem historisch verantworteten und kritisch reflektierten Verständnis entgegen? Gibt es vielleicht Fälle, in denen wir die Bibel wörtlich nehmen müssen, wo das angemessen und geboten ist? Und gibt es vielleicht andererseits Fälle, wo ein wörtlich Nehmen fatal und falsch wäre und zu einem missbräuchlichen Bibelverständnis führen würde? Und wenn das so ist, woran kann man den einen Fall und den anderen Fall unterscheiden? Ein paar Vorschläge. Was wären also wirklich alternative Begriffe für dieses wörtlich Nehmen? Erster Vorschlag, wörtlich nehmen oder übertragen deuten. Wörtlich verstehen oder übertragen verstehen. Es gehört zur Ironie der Geschichte, dass das Beharren auf einem wörtlichen Bibelverständnis eines der großen Forderungen der Reformation und auch der Aufklärung war. Das wörtliche Verständnis oder genau gesagt sogar das buchstäbliche Verständnis, lateinisch sensus literalis, bildete dabei genau den Gegensatz zu einem vermeintlich tieferen, symbolischen, übertragenen oder allegorischen Verständnis der Bibel. Dazu muss man wissen, dass in der älteren Kirche, auch im Mittelalter, die Lehre vom sogenannten vierfachen Schriftsinn entwickelt wurde, kommt auch schon aus der Antike eigentlich, wurde dann aber von den Kirchenvätern und im Mittelalter weiterentwickelt. Und nach dieser Lehre hat jede Aussage der Schrift eben nicht nur eine offensichtliche wörtliche Bedeutung, sondern verschiedene Ebenen einer tieferen geistlichen, symbolischen Deutung. Nehmen wir ein Beispiel. Jesus erzählt ein Gleichnis, Lukas 10, von einem Mann, der von Jericho nach Jerusalem reist. Dort wird er von Räubern überfallen und halbtot geschlagen. Ein Priester und ein Levit kommen vorbei, gehen achtlos weiter. Aber ein Samariter hilft, pflegt den Verletzten mit Wein und Öl und bringt ihn in ein nahegelegenes Gasthaus. Ein wörtliches Verständnis der Bibel nach allen Methoden der historischen Texterforschung kommt zu dem Ergebnis, dass Jesus hier eine Geschichte erzählt, eine Beispielgeschichte, um zu zeigen, so wie dieser Samariter geholfen hat, so sollte man eigentlich auch handeln und nicht so wie der Priester und der Levit. Einfaches wörtliches Verständnis. Der Kirchenvater Augustinus sagt aber, nein, nein, wer das so liest, hat überhaupt nicht verstanden, worum es hier geht. Das ist viel zu oberflächlich. In Wirklichkeit ist jedes Detail dieser Geschichte ein Hinweis auf eine tiefere geistliche Wirklichkeit. Und man muss sozusagen den Code entschlüsseln, der dahinter steckt. Der Mensch, der da unterwegs ist, ist nicht irgendein Reisender, sondern das ist die Menschheit. Das sind wir alle. Der kommt aus Jericho. Jericho ist im Tal, ja, und das Tal steht für das Irdische. Also wir alle werden irdisch geboren. Jerusalem, wo der hingeht, das liegt auf dem Berg, das ist ein Bild für den Himmel. Also die Menschheit ist unterwegs von der Erde in den Himmel. Die Räuber, das ist der Teufel und die Sünde, die über uns herfallen und uns halbtot machen. Der Priester und der Levit, das ist die jüdische Religion, die versucht hat, den Menschen zu retten, aber es nicht geschafft hat. Und jetzt kommt der Samariter auf dem Esel. Da ist natürlich ein Bild für Jesus, der auf dem Vehikel der Schrift zu uns kommt. Der Esel ist die Schrift, ja. Und dann geht es so weiter. Er pflegt ihn mit Wein und Öl. Das Wein ist ein Symbol für das Abendmahl. Das Öl ein Symbol für Heiligen Geist und Taufe. Er bringt ihn in eine Herberge. Das ist natürlich die Gemeinde und so weiter. Also alles muss man bildlich auslegen. Und das gilt nicht nur für dieses Gleichnis, sondern für jede biblische Geschichte. Also wenn Abraham aus seinem Heimatland in ein neues Land zieht, dann ist das wirklich in Wirklichkeit ein Bild für die Reise unserer Seele zum Beispiel. Wenn Mose das Meer teilt, wenn David die Steinschleuder schwingt, das sind alles Bilder für tiefere geistliche Vorgänge. Alles ist ein geheimer Code mit einer verborgenen tieferen Bedeutung. Eine wörtliche Schriftauslegung, die nur den offensichtlichen historischen Wortsinn der Sätze auslegt, ist also eine primitive Schriftauslegung. Der wirklich kundige Schriftausleger forscht nach dem tieferen Sinn der verborgenen Symbolik. Nun haben schon die mittelalterlichen Ausleger erkannt, dass man hier natürlich willkürlich alles Mögliche in Texte symbolisch hineinlesen kann oder aus ihnen herauslesen kann. Und deshalb haben sie ein bisschen schon Grundregeln für den Umgang mit einer solchen Deutung aufgestellt. Thomas von Aquin zum Beispiel, schon ganz am Anfang von seiner Summa Theologica, also einer der großen Theologen des Mittelalters, sagt, eine Schriftstelle kann keinen geistlichen Sinn enthalten, der nicht wenigstens an irgendeiner anderen Stelle der Schrift auch durch die wörtliche Wortbedeutung ausdrücklich bestätigt wird. Also das wörtliche Verständnis ist Maßstab für ein mögliches tieferes Verständnis. Außerdem sagt er, allein aus dem wörtlichen Sinn einer Schriftstelle darf man theologische Argumente ableiten, nicht aber aus dem übertragenen. Also auch hier der wörtliche Schriftsinn ist der entscheidende. Die Reformatoren haben das dann weiter ausgebaut. Sie sagen, allein der Wortsinn, der wörtliche Sinn, sensus literalis, ist der entscheidende und eigentliche Sinn einer Schriftstelle. Luther hat das in einem schönen Bonmot so gesagt, das wörtliche Schriftverständnis ist das Fundament aller übrigen Verständnisse. Ihr Lehrer, ihr Licht, ihr Urheber, ihre Quelle und ihr Anfang. Aufgabe eines verantwortlichen Auslegern ist es also, die Schrift so wortgetreu und wörtlich wie möglich auszulegen, die ursprüngliche Bedeutung eines Textes herauszuarbeiten, und zwar die, die er zu seiner Zeit gehabt hat. Nicht, was wir in einen Text hineinlesen, sondern was der ursprüngliche Autor sagen wollte, ist entscheidend. Und deshalb heißt der wörtliche Schriftsinn auch der historische Schriftsinn, sensus historicus. Diese Suche nach dem wörtlichen Schriftsinn ist auch das, meines Erachtens, was wir später eine historisch-kritische oder eine historisch verantwortete Schriftauslegung nennen. Wir haben dazu heute Morgen einen sehr guten Vortrag von Armin Baum gehört, der möglicherweise auch online hier irgendwo steht, in der Nähe von diesem Vortrag. Ein wörtliches Verständnis der Schrift ist also im Sinne Luthers gerade nicht das Gegenteil von einem Verstehen, das, wie es eben hieß, den historischen und kulturellen Ursprungskontext ernst nimmt. Sondern es ist genau das. Ein historisch verantwortliches und sachlich begründetes Lesen der Schrift, das die Bibel in ihrem ursprünglichen historischen und kulturellen Kontext ernst nimmt und ein ebenso ernsthaftes Ringen um den ursprünglichen Sinn dieser Schrift. Heute geschieht das durch ein allgemein anerkanntes Instrumentarium von exegetischen Methoden. Ein Instrumentarium, das meines Wissens nicht nur an staatlichen Universitäten, sondern auch an allen evangelikal geprägten theologischen Hochschulen gelehrt und selbstverständlich angewandt wird. Soll man also die Bibel wörtlich nehmen? Ja, unbedingt, würden Thomas von Aquin und Martin Luther antworten. Man muss es sogar, denn nur das heißt die Schrift ernst nehmen. Warum ist es dann aber so, dass ein wörtliches Verstehen der Schrift heute immer noch so oft als ein Zerrbild oder Feindbild gegen Andersdenkende ins Feld geführt wird? Meines Erachtens liegt es daran, dass man das Wörtlichnehmen eben auch anders verstehen kann als die Reformatoren. Und damit kommen wir zu einer zweiten Deutungsmöglichkeit, nämlich den Unterschied zwischen Wörtlichnehmen und Bildlichnehmen oder bildlich gemeint. Und das ist die Frage nach den literarischen Gattungen und Sprachformen. Natürlich ist es so, dass uns ohne Mühe ganz schnell Beispiele einfallen, in denen ein wörtlich Nehmen der Schrift zu schwerwiegenden Missverständnissen und Missdeutungen führen würde. Nämlich genau da, wo der ursprüngliche historische Wortsinn, also der Sensus Literalis, gerade nicht wörtlich gemeint ist, sondern zum Beispiel bildlich. Oder wie wir es im Vortrag vorher gehört haben, ironisch. Dann ist nämlich vielleicht genau das Gegenteil gemeint. Also mit anderen Worten, da wo die Schrift selbst nicht wörtlich gemeint ist, darf man sie auch nicht wörtlich nehmen. Eine beliebte Aussage, bin ich gerade in der Pause noch darauf hingewiesen worden, die Worte von Jesus in Matthäus 5, Vers 29 bis 30. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Soll man diese Aussage also wörtlich nehmen? Oder anders gefragt, entspräche es dem Literalsinn, dem wörtlichen Sinn dieser Aussage, wenn man sie wörtlich nehme? Die jüdische Bibelforscherin Amy Jill Levine schreibt dazu, die Aussage von Jesus dürfte wohl kaum so zu verstehen sein, dass es im ersten Jahrhundert tatsächlich eine Gruppe von Messias-Anhängern mit ausgerissenen Augen und abgehackten Händen gegeben hat. Dass diese Aussage von Jesus auch ihrem ursprünglichen Wortsinn nach bildlich gemeint ist, daran hat es in der Auslegungsgeschichte dieses Textes nie einen Zweifel gegeben. Übrigens weder bei fundamentalistischen noch bei sogenannten liberalen Auslegern, weil es sich eben um eine bildliche Aussage handelt. Eine Metapher. Fachlich gesprochen reden wir hier also, wie eben schon gesagt, über die Unterscheidung der verschiedenen Gattungen und Sprachfiguren innerhalb der Bibel. Die Unterscheidung zwischen einem historischen Bericht und einem erfundenen Gleichnis. Die Unterscheidung zwischen Sachhälfte und Bildhälfte. Die Unterscheidung zwischen Poesie und Prosa. Das alles sind aber wieder Selbstverständlichkeiten, die genauso wie die Suche nach dem Sensus Literalis nicht nur auf staatlichen Hochschulen, sondern auch auf allen evangelikal geprägten Hochschulen zum Standardlernprogramm gehören. Und ich würde sogar vermuten, dass die meisten Jungscherkinder eine Ahnung davon haben, wie das mit Bildern funktioniert. Niemand wird annehmen, dass Jesus von Beruf ein Hirte war oder seine Jünger in Wirklichkeit Schafe, nur weil er sagt, ich bin der gute Hirte. Niemand geht davon aus, dass Jesus, aus Brot bestand, ja, oder eine Weintraube war, die am Weinstock hängt. Wenn wir ins Alte Testament gehen, wird das auch spannend mit den Bildern. Ich glaube, niemand von uns wird davon ausgehen, dass Gott mit einem Wagen durch die Wolken fährt oder ein Kleid anhat, das aus Lichtstrahlen gewebt ist, auch wenn es genau so im Psalm 104 steht. Niemand von uns geht davon aus, dass die Sonne aus einer Kammer an einem Ende des Himmels ausgeht und von dort in eine andere Kammer am anderen Ende des Himmels wandert. Uns allen ist klar, dass es sich hier um bildliche, um metaphorische Rede handelt. Und meine Vermutung ist sogar, ich bin allerdings zu wenig Altorientalist, meine Vermutung ist, dass das auch schon Menschen im alten Orient klar war, dass das Bilder sind. Wer also hier einem anderen Menschen unterstellt, er würde solche Texte wörtlich nehmen, der tut das entweder aus bösartiger Absicht oder vielleicht, weil er die Komplexität des Problems noch nicht so verstanden hat. Spannend wird es aber jetzt, dass es natürlich auf der anderen Seite auch solche Texte in der Bibel gibt, wo es strittig ist, ob sie wörtlich oder bildlich gemeint sind. Denn es gibt natürlich auch Bilder, die sind nicht, auch Texte, die sind nicht bildlich, sondern tatsächlich wörtlich gemeint. Und die müssen wir natürlich auch wörtlich nehmen. Wenn zum Beispiel in den Evangelien erzählt wird, dass Jesus nach Kapernaum geht, oder wenn Paulus in seinen Briefen davon erzählt, dass er nach Jerusalem reist, dann sollten wir in diese Ortsnamen keinen symbolischen Hintersinn hineinlesen, sondern wir sollten sie zunächst einmal wörtlich so nehmen, wie sie dastehen, nämlich als geografische Notizen. Etwas schwieriger wird es bei unbequemen Texten, die uns inhaltlich nicht gefallen. Nehmen wir zum Beispiel die alttestamentlichen Gebote zur Todesstrafe. Oder grausame Geschichten von Kriegen, die geführt werden. Es gibt Christen, die würden beides gerne übertragen und bildlich umdeuten. Aber auch hier müssen wir dann ehrlich und redlich sein und die Texte wörtlich nehmen, so wie sie dastehen. Es sind reale Gebote zur Todesstrafe, es sind auch echte Kriege. Es sind keine Bildgeschichten. Da heißt es also dann wörtlich nehmen, auch diese Texte wörtlich nehmen. Das heißt, da wo die Bibel in Poesie oder in Bildern redet, muss sie auch bildlich oder poetisch verstanden werden und nicht wörtlich. Da wo sie aber in historischen, geografischen oder auch juristischen Formen redet, da will sie auch wörtlich verstanden werden und muss das auch. Und ob das, was da steht, uns dann im Einzelfall gefällt oder nicht, ob wir es für richtig halten oder sogar ob wir es für historisch glaubhaft halten, ja sogar die Frage, ob es historisch stimmt oder nicht, ist an dieser Stelle erstmal egal. Die Frage stellen wir im nächsten Punkt. An dieser Stelle ist erstmal spannend die Frage, wo denn genau die Grenze verläuft zwischen bildlicher und realer Rede in der Bibel. Woran kann man das erkennen? Denn tatsächlich ist es so, dass in dieser Frage die Meinungen dann bei den Auslegern auseinandergehen. Welche Texte nun genau bildlich sind und welche nun genau wörtlich sind. Zum Beispiel der Schöpfungsbericht mit seinen 7 Tagen. Es gibt evangelikale Ausleger, die sagen, das muss man wörtlich, naturwissenschaftlich, historisch verstehen und deswegen wörtlich. Andere aber, und das ist meines Wissens auch die überwiegende Mehrheit, auch im evangelikalen Bereich, sagen ebenso wie ihre nicht-evangelikalen Kollegen in der Exegese, dieser Schöpfungsbericht ist ein poetischer Text, ein bildlicher Text. Er versucht in Bildern zu beschreiben, was wir in der Schöpfung erkennen können über die Ordnung, die Gott hineingelegt hat. Das heißt, wenn man diesen Text wörtlich nimmt, darf man ihn gerade nicht so verstehen, dass es sich um tatsächliche Zeiteinheiten in unserem heutigen Sinne handelt. Eine andere Frage, die Wundergeschichten im Neuen Testament, sind das Bildgeschichten oder sind sie gemeint als wörtliche Geschichten? Wohlgemerkt, an der Stelle geht es nicht darum, ob wir an Wunder glauben, wie wir heute an Wunder glauben oder nicht, sondern ob die Autoren, die Wunder erzählen, meinen, dass sie damit etwas wirklich Geschehenes erzählen oder ob sie schon meinen, das ist alles nur bildlich gemeint und man soll das ausdeuten. Hier geht es also um die Frage, ob die neutestamentlichen Autoren an diese Wunder geglaubt haben oder ob schon sie nur Bildgeschichten erzählen wollten. Ist also zum Beispiel die Erzählung im Lukas-Evangelium von der Jungfrauengeburt Jesu von Lukas als ein Stück antiker Historiografie gemeint oder möchte Lukas damit ein Gleichnis erzählen, das uns etwas über das Wesen Jesu sagt? Ist die Auferstehung von Jesus von den Evangelisten als ein reales Ereignis in Raum und Zeit gemeint oder nur als ein Bild dafür, dass, wie es Willi Marxen, ein Neutestamentler, formulierte, die Sache Jesu irgendwie weitergeht? Man kann das Ganze bis zum Ende weiterspielen. Man kann zum Beispiel fragen, ob nicht die ganze Rede der Bibel von Gott insgesamt nur ein Bild ist. Der Neutestamentler Herbert Braun hat vorgeschlagen, dass wahrscheinlich das Neue Testament Gott nur dann, oder das, was das Neue Testament, wo das Neue Testament Gott sagt, meint es eigentlich eine bestimmte Form von Mitmenschlichkeit. Das ist sozusagen mit Gott gemeint. Oder ist es eben anders, wie es zum Beispiel Wolfhard Pannenberg gesagt hat, dass das biblische Reden von Gott tatsächlich Anhaltspunkte in einer außersubjektiven Wirklichkeit, also außerhalb unserer Welt, hat. Mit anderen Worten, welche Kernaussagen der Bibel müssen von ihrem ursprünglichen Schriftsinn her wörtlich verstanden werden und welche sind bildlich gemeint und müssen deshalb auch so verstanden werden? Und diese Kernfrage muss man im Blick auf alle Grundsatzaussagen der Bibel stellen, auch im Blick auf die Frage nach der Existenz Gottes, ob es ihn überhaupt gibt. Umstritten ist an dieser Stelle aber zwischen Evangelikalen und Nicht-Evangelikalen nicht, ob und dass man manche Aussagen der Bibel nicht wörtlich nehmen darf und manche doch. Umstritten ist aber, habe ich gesagt, umstritten ist nicht. Also umstritten ist nicht zwischen Evangelikalen und Nicht-Evangelikalen, dass es diesen Unterschied gibt. Umstritten ist aber sehr wohl und das auch sehr weit, welche Aussagen der Bibel wörtlich und welche als Metaphern oder Bilder zu verstehen sind. Darüber kann und darf und muss man in der Tat weiter streiten. Das muss man dann aber auch mit Methoden des wissenschaftlichen Diskurses tun. mit Methoden, die auf beiden Seiten anerkannt werden. Es darf weder ideologische Vorentscheidungen geben, heute Vormittag haben wir davon gehört, weder die Vorentscheidung, Wunder kann es gar nicht geben, zählt da, noch sozusagen dogmatische Vorentscheidungen, du musst aber erst glauben und Christ sein, um diesen Text richtig zu verstehen. Sondern wir müssen mit anerkannten Methoden darüber streiten, ob die Redeform, die wir da vorfinden, ein Bild ist oder nicht. Das muss sich aus dem Text selbst erweisen. Das kann nicht in die Willkür des Auslegers gelegt sein, dass man sagt, ich finde, das ist ein Bild. Der andere sagt, ich finde, das ist wörtlich. Sondern man muss versuchen, es am Text zu erweisen. Bei Lukas zum Beispiel haben wir es heute Vormittag gehört, direkt im Kapitel, bevor er von der Geburt Jesu und der Jungfrauengeburt berichtet, hat er eine ausführliche Einleitung, aus der hervorgeht, ich möchte bitte verstanden werden als ein Geschichtsschreiber, der von tatsächlich Geschehenem berichtet, das sogar Augenzeugen mir berichtet haben. Kommen wir zum dritten Punkt. Der Unterschied zwischen wörtlich nehmen und historisch präzise, habe ich es mal benannt. Ich habe ein bisschen gesucht, welches Wort ich hier nehme, wörtlich oder historisch präzise. Die Frage nach historischer Zuverlässigkeit und literarischer Freiheit. Manche Leute verstehen unter die Bibel wörtlich nehmen, dass alle Ereignisse, die in der Bibel erzählt werden und alle Dialoge, die in der Bibel aufgeschrieben sind, auch tatsächlich historisch genauso wörtlich geschehen sind. Also nicht nur ungefähr, sondern bis ins Detail hinein, Wort für Wort. Auch hier vielleicht ein Beispieltext oder eine Beispielfrage. Hat Jesus die Rede auf dem Berg, die Bergpredigt in Matthäus 5, tatsächlich genau so gehalten, wie es im Neuen Testament steht? Wort für Wort. Es ist eine wörtliche Wiedergabe einer realen historischen Rede. Die Antwort ist hier natürlich nicht, weil Jesus hat ja nicht Griechisch gesprochen. Also selbst wenn ich ein sehr, sehr, sehr wörtliches Verständnis der Bibel habe, muss ich zugeben, dass, was wir in Matthäus 5 haben, zumindest eine sinngemäße Übersetzung ins Griechische ist. Ehrlicherweise kenne ich keinen evangelikalen Ausleger, der sagt, Jesus hat diese Rede so wörtlich auf Griechisch gehalten. Natürlich wurde hier übersetzt und damit auch immer schon gedeutet, sinngemäß wiedergegeben. Aber da fängt die Geschichte natürlich nur an. Wir können jetzt auch weitergehen in die Reden des Paulus in der Apostelgeschichte. Die sind auf Griechisch aufgeschrieben. Paulus hat vermutlich auch Griechisch geredet. Trotzdem sind sich die meisten Ausleger, die ich kenne, darin einig, dass diese Reden keine Wort-für-Wort-Protokolle sind, sondern dass Lukas versucht, sozusagen den Inhalt der Reden gut zusammenzufassen in einem Sinn, in einer sinngemäßen Form. Wir sind also hier bei der Frage nach der Eigenart von historischen Erzählungen. Wie hat man in der Antike Historiografie gemacht? Armin Baum ist da ein Experte, hat darüber gestern schon ein bisschen was gesagt. Ich gehe, wie ihr merkt, an dieser Stelle, an den einzelnen Stellen nicht so sehr in die Tiefe, weil ich mehr den Überblick zeigen möchte. Also, wie wörtlich muss man historische Beschreibungen der Bibel nehmen? Die meisten Bibelausleger, die ich kenne, auch evangelikale Bibelausleger, gehen davon aus, dass die biblischen Autoren eine gewisse schriftstellerische Freiheit hatten in ihrer Darstellung. Also, hier gilt, nein, nicht alles, was sie schreiben, ist wörtlich genau so passiert oder genau so gesagt worden. Sondern es ist auch hier nur so, dass es inhaltlich zutreffend wiedergegeben wird. Die Erzählungen haben einen historischen Hintergrund, sie haben aber auch einen Anteil an literarischer Gestaltung. Und hier ist jetzt wieder die Differenz sehr groß, nämlich wie weit geht diese Freiheit der Gestaltung? Da gehen die Meinungen unter Auslegern nun wieder meilenweit auseinander. Am einen Ende des Spektrums stehen solche Ausleger, die nicht nur mit einer sehr zuverlässigen Überlieferung, zum Beispiel von Jesus Worten oder von Moses Worten oder von David Worten rechnen, sondern auch mit einem wunderbaren Wirken des Heiligen Geistes, sodass alle biblischen Erzählungen, auch wenn sie erst Jahrhunderte nach dem Ereignis aufgeschrieben wurden, wörtlich, zumindest nahezu wörtlich, genau das beschreiben, was geschehen ist und was gesagt wurde. Ungenauigkeiten gibt es dann allenfalls mal im genauen Wortlaut, vielleicht in einzelnen Zahlenangaben, vielleicht in manchen etwas unklaren Datumsangaben oder vielleicht auch, weil wir nicht alle Zahlen des alten Orients immer ganz richtig verstehen. Das wäre das eine Ende des Spektrums. Am anderen Ende des Spektrums stehen solche Ausleger, für die der größte Teil der Bibel, fast alles, was wir darin finden, reine literarische Fiktion ist, die so gut wie nichts mit tatsächlichen Ereignissen zu tun hat. Nach dieser Auslegung gab es weder einen Abraham noch einen Moses noch einen David, noch hat Jesus je eine Bergpredigt gehalten, Kranke geheilt oder ein Abendmahl gefeiert. Sondern das alles sind kreative schriftstellerische Leistungen von unbekannten Stammesverbänden oder christlichen Gemeindegruppen. So, das sind die beiden Enden des Spektrums. Wenn ich jetzt ehrlich bin, die meisten Bibelausleger, die ich kenne, bewegen sich irgendwo zwischen diesen beiden Extremen. Ich selbst zum Beispiel tendiere bei der Jesus-Überlieferung, bei den Evangelien, eher dazu, sie für sehr zuverlässig zu halten, für sehr nah dran an den tatsächlichen Ereignissen. Aber das ist auch ein Bereich, mit dem ich mich etwas ausführlicher beschäftigt habe. Manche meiner Kollegen neigen dazu, auch die Berichte des Lukas zum größten Teil für literarische Fiktion zu halten. Bei alttestamentlichen Erzählungen gehe ich, anders als bei den Evangelien, von einer größeren literarischen Freiheit aus als bei neutestamentlichen. Aber ich gebe auch zu, da kenne ich mich nicht so gut aus. Da frage ich dann lieber meine Fachexperten. Und bevor ich es nicht besser weiß, folge ich dann erstmal dem, was der große Mainstream sagt. Spannend ist aber eben immer, dass es auch immer abweichende Stimmen gibt, die sagen, nicht alles, was im Mainstream im Lehrbuch steht, muss man ungefragt akzeptieren. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht so gut aus. Letztlich ist es so, dass das alles keine grundsätzlichen Unterschiede sind, sondern graduelle. Also wir sind uns alle einig, dass es eine gewisse Freiheit gibt in der Erzählung, aber wie weit diese Freiheit geht, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Unterm Strich gilt also an dieser Stelle, nicht alles, was in der Bibel steht, ist wörtlich zu verstehen, in dem Sinne von historisch genau so gesagt oder geschehen, wie es da steht. Ich kenne aber, wie gesagt, auch niemanden, der das so behauptet. Selbst die strengsten Vertreter einer völligen Irrtumslosigkeit der Bibel räumen ein, dass es Übersetzungsfehler gibt, dass es literarische Übertreibung gibt, also dass man Zahlen ein bisschen größer macht, als sie ursprünglich waren, dass man Zahlen aufrundet oder dass man Dialoge sinngemäß wiedergibt. Das ist sozusagen das ganz enge Verständnis. Selbst da ist nicht alles wörtlich. Das heißt, wenn man sagt, es gibt Leute, die in diesem Sinne die Bibel wörtlich nehmen, ist das auch eher ein Pappkamerad, den man selber bastelt, um ihn dann zu bekämpfen. Umstritten ist aber in der Tat, wie viel Tatsache und wie viel Erfindung in den Erzählungen im Einzelnen steckt. Darüber streiten auch hier die Gelehrten, zwar sehr heftig, und das dürfen sie auch und sollen sie auch, aber auch hier bitte mit fachlichen Mitteln und nicht mit ideologischen Vorentscheidungen oder mit dogmatischen Glaubensforderungen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wörtlich nehmen oder wörtlich befolgen? Die Frage nach der heutigen Gültigkeit. Ein beliebter Vorwurf gegenüber einem wörtlichen Verständnis der Bibel ist die Aussage, dass wer die Bibel wörtlich nehmen wolle, auch Ehebrecherinnen und Kleinwüchsige steinigen müsste und keine Meerestiere im Restaurant essen dürfte. Wir haben heute Vormittag schon von dem satirischen Buch gehört, Die Bibel und ich, One Year of Living Biblically. Oder vielleicht kennen manche von euch diesen viral im Internet vorhandenen fiktiven Brief an eine Radiomoderatorin Dr. Laura, die so beide ein bisschen spaßhaft, ironisch daran gehen und sagen, was würde denn passieren, wenn wir wirklich alles eins zu eins wörtlich umsetzen würden, was in der Bibel steht. Man müsste dann, so heißt es, in seinem Vorgarten Stiere opfern, das könnte den Nachbarn stören, weil es so stinkt. Man müsste seine Tochter in die Sklaverei verkaufen, man müsste den ungehorsamen Sohn steinigen und so weiter. Nun ist das einerseits ein lustiges Gedankenspiel, andererseits aber, wenn man es jetzt wirklich nüchtern und sachlich betrachtet, gerade kein sehr gutes Beispiel für ein Wörtlichnehmen der Bibel. Denn worum es hier geht, ist ja nicht die Frage, ob man biblische Aussagen wörtlich nimmt oder nicht. Natürlich soll man Opferanweisungen in der Bibel, sind die wörtlich gemeint und nicht irgendwie bildlich oder metaphorisch. Selbst die biblischen Regeln zur Sklaverei sind natürlich wörtlich gemeint und nicht bildlich. Sie sind also genauso gemeint, wie sie da stehen. Aber das ist ja bei diesem Ansatz auch gar nicht die Frage. Die Frage ist nicht, ob man sie wörtlich nimmt, sondern ob man alle biblischen Vorschriften als direkte und persönliche Handlungsanweisungen für sich selbst, heute, für das eigene Leben verstehen sollte. Also ob man sie wörtlich befolgen sollte. Das ist aber eine andere Frage. Wir haben schon im ersten Punkt heute gesehen, im Literalsinn, dass der Literalsinn dieser Texte genau dagegen spricht. Denn die Anweisungen für Schlachtopfer im Alten Testament sind ja wörtlich verstanden gerade keine Anweisungen an mich, sondern sie sind Anweisungen für das Volk Israel vor 2500 Jahren oder vor 3000 Jahren, je nachdem, wie man rechnet. Wörtlich genommen gelten sie also nicht für mich. Es sei denn, und das ist der spannende Punkt, ich könnte schlüssig begründen, warum die Aussagen mehr sind als nur historische Vorschriften für damals. Wir haben heute Vormittag diesen schönen Begriff gehört von der Reichweite. Ich müsste also begründen, warum diese Verse eine Reichweite haben, die über ihre eigene Zeit hinausreicht und deswegen auch mich trifft. Das muss ich aber erstmal prüfen und auch gut begründen. Denn das Gleiche gilt für fast alle anderen Handlungsanweisungen, die sich in der Bibel finden. Selbst die Anweisungen, die Jesus seinen Jüngern gibt, sind erstmal nur Anweisungen an die Jünger von Jesus. Wer gibt mir das Recht, sie auf mich zu übertragen? Ja, nach den Regeln, die wir vorhin gehört haben, haben sie eine gewisse Reichweite, dadurch, dass wir sagen, sie sind vorbildlich für das, was Leute tun, die Jesus nachfolgen. Deswegen sollten wir uns vielleicht auch daran halten. Aber das gilt nicht für alles, was Jesus seinen Jüngern sagt. Was ist mit den Anweisungen, die Paulus den Gemeinden gibt, im Korintherbrief oder in anderen Briefen? Die sind erstmal nur für die Korinther wörtlich verstanden. Und ich müsste gucken, ob sie eine Reichweite haben, die darüber hinausgeht, muss das dann aus der Natur der Texte mit den verschiedenen Regeln, die wir kennengelernt haben, begründen. Allerdings würde ich sagen, auch an dieser Stelle gibt es keine grundsätzliche Differenz zwischen evangelikalen und nicht-evangelikalen Schriftauslegern. Alle sind sich einig, dass es viele Gebote und Handlungsanweisungen in der Bibel gibt, die für uns heute nicht mehr relevant sind und bei denen es ein grobes Missverständnis wäre und ein Missbrauch, wenn wir sie heute eins zu eins befolgen würden. Aber, und jetzt kommt das eigentlich Spannende, genauso einig sind wir uns, dass es eben auch solche Gebote und Handlungsanweisungen in der Bibel gibt, die sehr wohl für uns heute noch relevant sind und die sehr wohl für uns einen ethischen Imperativ darstellen. Beim Gebot der Nächstenliebe zum Beispiel sind wir uns total schnell einig. Das sollen wir erstens wörtlich nehmen und zweitens auch befolgen, genauso wie es dasteht. Ebenso schnell einig sind wir uns vermutlich beim Gebot der Gottesliebe. Beim Gebot, den Armen zu helfen, den Fremden nicht zu unterdrücken, kenne ich niemanden, der das nicht gerne wörtlich verstehen würde und auch befolgen würde. Auf dem anderen Blatt steht, ob man es denn auch wirklich dann befolgt. Aber es ist ein anderes Thema. Auch beim Gebot, keine Ehe zu brechen, gehen wir mehrheitlich davon aus, dass es nicht nur für die alten Israeliten und auch nicht nur für die Jünger Jesu und auch nicht nur für die Korinther galt, sondern für jeden Menschen, der ernsthaft Jesus nachfolgen will. Und wir gehen auch davon aus, dass das Gebot eben nicht nur irgendwie sinngemäß gilt, sondern wörtlich. Du sollst nicht Ehe brechen, Punkt. Auch hier ist also nicht die Frage, ob wir die Bibel wörtlich nehmen oder nicht. Natürlich müssen wir sie wörtlich nehmen in all diesen Beispielen. Aber das beantwortet eben noch nicht die Frage, ob wir sie in jedem Fall auch auf unser Leben übertragen können und sollen und dürfen oder nicht. Ob wir sie befolgen sollen oder nicht. Und da gibt es dann in der Tat auch hier wieder bei Auslegern in manchen Fällen Meinungsverschiedenheiten. Weil die Kriterien, anhand denen wir unterscheiden, welche Aussagen der Schrift für uns auch heute ethisch verbindlich sind, welche nicht, sind in der ethischen Diskussion umstritten. Christoph Redl hat heute Morgen ein Set von Kriterien vorgeschlagen. Ich empfehle, das sich anzuhören und man wird in der Literatur andere finden. Ich habe hier stehen, das wäre einen eigenen Vortrag wert, für den jetzt nicht die Zeit ist. Vielen Dank, dass wir ihn eben gehört haben. Festzuhalten ist hier, unterschiedliche ethische Bewertungen der Schrift lassen sich aber nicht pauschal darauf reduzieren, ob man die Bibel wörtlich versteht oder nicht. Sondern man muss in jedem Einzelfall begründen und auch exegetisch nachvollziehbar begründen, warum man diese ethische Anweisung der Schrift auch heute noch für verbindlich hält oder eben nicht. Also ob die Reichweite dieser Aussage bis heute reicht oder nicht. Dieses Urteil darf aber eben nicht im Belieben des Auslegers liegen, sondern es muss sich wiederum woran orientieren? Am historischen Literalsinn der jeweiligen Schriftstelle. Es muss sich also herleiten lassen aus dem wörtlichen Verständnis der Bibel. Und deswegen ist auch hier ein wörtliches Verständnis die wichtige Grundlage für eine möglicherweise daraus sich ergebende ethische Unterscheidung. Damit sind wir schon beim nächsten Punkt. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen, ich glaube schon. Nämlich die Frage, die eben auch schon anklang, wörtlich nehmen oder kontextuell übertragen. Das ist die Fortsetzung aus meinem vorigen Punkt. Natürlich, und auch darin gibt es keine ernsthafte Meinungsverschiedenheit zwischen Evangelikalen und Nicht-Evangelikalen, natürlich muss jede Übertragung von biblischen Texten auf heutige Situationen den kulturellen Wandel der Jahrhunderte berücksichtigen. Zum Beispiel, wenn die Bibel etwas darüber sagt, wie man human mit seinen Sklaven umgeht, dann können wir das nicht in dem Sinne wörtlich übernehmen und heute befolgen, dass wir unsere Sklaven ebenfalls human behandeln. Kleine Randbemerkung, wir sollten aber auch ehrlich zugeben und uns zu unserer Schande eingestehen, dass viele amerikanische und auch europäische Sklavenhalter im 19. Jahrhundert das durchaus noch so gemacht haben. Gesagt haben, wieso, das steht doch hier in der Schrift. Eine eher kontextgerechte Übertragung würde danach fragen, was können wir in heutigen Situationen und im heutigen Kontext aus diesen Geboten lernen? Zum Beispiel für den Umgang mit Angestellten in einem Unternehmen, für Personalpolitik, Mitbestimmung in der Unternehmensführung oder anderes. Das biblische Gebot, den König zu ehren und zu respektieren, könnte man heute kontextuell so verstehen, dass man die demokratische Grundordnung nicht nur respektiert, sondern auch aktiv durch Beteiligung, durch Gebet mit Leben füllt. Das biblische Gebot, keine Ehe zu brechen, bedeutet natürlich in einer Zeit der Internetpornografie und der industriellen Prostitution etwas anderes als in der Antike. Natürlich ist es so, dass es in der Antike noch keine heimlichen Affären am Arbeitsplatz gab, im Büro oder so. Und natürlich könnte man deswegen sagen, dieses biblische Gebot gilt für solche Affären nicht, weil die gab es ja noch gar nicht in biblischer Zeit. Deswegen kann die Bibel dazu auch nichts sagen. Aber irgendwie haben wir eine Ahnung, dass das nicht rechtens wäre, sondern dass, wie wir es eben gehört haben, die Absicht dieses Gebotes eine Absicht ist, die sich auch auf heutige Affären am Arbeitsplatz bezieht, obwohl es sie in biblischer Zeit noch nicht gab. Wir müssen deshalb Wege finden, diese biblischen Gebote angemessen in einen heutigen Kontext zu übersetzen, wo es eben Internetpornografie, Sextourismus und Büroaffären gibt. Aber ein Gegensatz zwischen einem wörtlichen Verständnis und einem kontextuell übertragenen Verständnis gibt es hier nicht, sondern es geht immer darum, erst den wörtlichen Sinn zu erschließen und dann danach zu fragen, wie er heute in einem veränderten Kontext sinnvoll angewandt werden kann. So langsam komme ich zum Schluss, aber den letzten Punkt schaffen wir noch. Wörtlich nehmen oder dem Grundprinzip folgen. Wörtlich nehmen oder dem Grundprinzip folgen. Die Frage nach einem übergeordneten Auslegungsschlüssel. Gern wird bei dieser Sache sozusagen gesagt, wir brauchen sowas wie ein Kernprinzip, was wir in der Bibel entdecken. Und von diesem Kernprinzip her können wir dann alle anderen Bibelstellen sinnvoll deuten. Wir müssen also nicht nach dem Buchstaben Bedeutung fragen, sondern nach dem Sinn. Und man zitiert dabei gerne Paulus, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. In der ursprünglichen Paulusstelle hat das überhaupt nichts mit Schriftauslegung oder Schriftverständnis zu tun, aber man konstruiert daraus gerne einen eher romantischen Gegensatz zwischen dem Geist eines Textes und seinem eigentlichen Wortlaut. Und wir haben jetzt eben schon bei meinem ersten Punkt gesehen, dass das eine heikle Unterscheidung ist, wenn man versucht, den Geist eines Textes gegen seinen Wortlaut zu rekonstruieren. Bei vielen Neutestamentlern ist das aber ein sehr beliebtes Motiv. Da gibt es zum Beispiel immer diese Idee, dass die Juden die Schrift natürlich nur wörtlich und buchstäblich auslegten und deswegen alles falsch verstanden haben. Aber Jesus sozusagen nach dem Geist der Schrift fragt und deswegen den Buchstaben beiseite legt. Ich zitiere einmal Rudolf Bultmann, weil wir hier in Marburg sind. Er schreibt, das ist das für das Judentum Charakteristische, dass der Gehorsam, den der Mensch Gott und der Forderung des Guten schuldet, als ein rein formaler verstanden wird. Das heißt, als ein Gehorsam, der die Forderung des Buchstabens erfüllt, also dem Gebot gehorcht, weil es geboten ist, ohne nach dem Wesen, ohne nach dem Warum oder dem Sinn einer Forderung zu fragen. Das ist also das, was Juden normalerweise tun. Und jetzt kommt Jesus und Bultmann schreibt weiter, auf diesem Hintergrunde erscheint die Jesu-Verkündigung des Willens Gottes als ein großer Protest. Tatsächlich ist die alttestamentliche Gesetzgebung, soweit sie aus kultischen und rituellen Vorschriften besteht, durch Jesus aus den Angeln gehoben worden. Wie er sich über das Sabbatgebot hinwegsetzt, so richtet sich seine Polemik gegen den gesetzlichen Ritualismus, gegen eine äußerliche Korrektheit erzielt, der eine äußerliche Korrektheit erzielt, die mit einem unreinen Willen Hand in Hand gehen kann. Sinnlos sind die Reinheitsgebote, denn es gibt nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, das ihn verunreinigen könnte. Mit anderen Worten, der wahre Sinn der biblischen Gebote erschließt sich erst dann richtig, wenn man sie bricht. Das ist die Logik der Auslegung. Das heißt, der Sinn ist genau das Gegenteil von dem Wortlaut. Ähnlich formuliert es später Bultmanns Schüler Ernst Käsemann. Er sagt, Jesus habe ein dialektisches Verhältnis zum Gesetz, das nach dem Gotteswillen fragt und darüber den Buchstaben des Gesetzes zerbricht. Also der Gotteswille ist das Gegenteil von dem, was dasteht. Diese Auslegungslinie zwischen dem Buchstaben und dem eigentlichen Sinn findet sich heute in der Diskussion sehr häufig. Die Frage ist dann nur, wer legt eigentlich fest und woher weiß man eigentlich, was der eigentliche Sinn ist, wenn er sich denn nicht aus den Buchstaben erschließt, sondern diesem sogar entgegenläuft. Meistens werden hier sehr allgemeine Prinzipien genannt, zum Beispiel alles, was der Nächstenliebe entspricht oder alles, was den Menschen in die Freiheit führt. Sehr beliebt ist auch das Zitat, was Christum treibet, das wird immer als Luther-Zitat zitiert, aber Luther hat es so nie gesagt. Und schon gar nicht in diesem Zusammenhang als Kriterium der Schriftauslegung. Kann ich jetzt leider nicht vertiefen. Aber die Grundidee ist, ich habe ein bestimmtes Auslegungsprinzip, die Nächstenliebe, die Freiheit, das Christusprinzip. Und danach entscheide ich jetzt, welche Bibeltexte ich folge, welche ich ernst nehme, welche ich ausscheide. Man nennt das dann den Kanon im Kanon. Also es gibt sozusagen eine Mitte und von dieser Mitte her kann ich alles andere beiseite schieben, weglassen oder so. Und das, was sozusagen meinem Vorverständnis nicht entspricht oder widerspricht, das brauche ich dann auch nicht zu befolgen oder ernst zu nehmen. Jetzt haben wir heute Morgen schon gehört, dass das eine gewisse Gefahr hat. Ja? Und auch das schöne Bild, das hatten wir heute Morgen eingeleuchtet, zu sagen, es ist eher wie eine Landschaft, ja, wo es sozusagen Erhebungen gibt und Täler und wo aber alles zu der Landschaft dazugehört. Und so ist es auch in der Bibel, gibt es natürlich zentrale Texte und es gibt Texte, die nicht im Zentrum stehen und trotzdem wichtig sind, damit ich zu diesem Zentrum hinkomme. Oder wie es Adolf Schlatter gesagt hat, das Ganze ist wie der Organismus eines Körpers. Jedes Glied ist wichtig, aber nicht jedes hat die gleiche Aufgabe. Und ich kann nicht sagen, irgendwie, weil das Gehirn zentral ist, kann ich die Hand wegwerfen. Ja? Sondern ich brauche das alles. Ich kann also nicht bestimmte Texte der Bibel gegen andere ausspielen, sondern ich muss von zentralen Texten her fragen, welche Rolle hat denn dieser andere Text? Wenn man das mal durchspielt, es kommt immer wieder vor, dass Leute sagen, da finde ich ein Wort bei Paulus oder bei Johannes oder bei Jakobus, das widerspricht doch dem Sinne Jesu völlig. Oder das widerspricht doch der Nächstenliebe. Da hat der Paulus einfach nicht verstanden, was Jesus wollte. Ja, und deswegen müssen wir von Jesus her Paulus widersprechen. Das findet man sehr oft in der Exegese. Manche widersprechen sogar Jesus von Jesus her. Also die Jesusworte, die nicht zum Wesen Jesu passen, die wirft man raus. Da muss sich Jesus geirrt haben. Ja. Man kann das durchspielen, aber auch hier möchte ich einen Satz nochmal zitieren, den ich heute Morgen gelernt habe von diesem Historiker, der sagt, das ist die Gefahr eines Historikers, dass er sich selber zu wichtig nimmt und dass er sozusagen sein eigenes Urteil über das stellt, was er im Text findet. Ich lese das Zitat mal vor, ich fand das sehr schön. Es ist nicht so leicht, ein Dokument zu verstehen, zu wissen, was es ist, was es sagt und was es bedeutet. Oft genug hat einem Kritiker dort, wo er in einem alten Text ein Versehen oder sogar einen Irrtum entdeckt zu haben glaubte, der weitere Gang der Forschung gezeigt, das er nicht zu verstehen vermocht hatte. Also wenn du das nächste Mal an einen Bibeltext kommst, wo du denkst, hier hat der gute Paulus Jesus nicht richtig verstanden, dann versuche einen Schritt zurückzugehen und nochmal zu überlegen, was ist wahrscheinlicher, dass ich aus meiner heutigen Sicht Jesus besser verstehe oder dass Paulus, der zeitlich und kulturell sehr viel näher dran ist, vielleicht noch etwas besser verstanden hat, was Jesus eigentlich wollte. Also auch hier würde ich sagen, so ein Grundprinzip der Schriftauslegung darf man nicht einfach erfinden, sondern man muss es aus der Schrift selbst entwickeln und auch begründen. Und man kann die Schrift sozusagen nur von sich selbst her auslegen und nicht von einem übergeordneten Kriterium, was man selber erfindet. Ich komme zum Schluss. Sollen wir die Bibel wörtlich nehmen? Ich habe versucht, mit den verschiedenen Beispielen zu zeigen, dass die Alternative zwischen Ja und Nein hier eine völlig falsche ist. Vor allem eine, die die Komplexität dieses Themas völlig unzureichend reduziert. Wenn jemand davon redet, man sollte die Bibel wörtlich nehmen oder eben auch nicht, dann sollten wir erst einmal freundlich und vertiefend und klärend nachfragen, was genau meinst du mit wörtlich nehmen? Und dann können wir über die verschiedenen Definitionen ins Gespräch kommen, die ich vorgestellt habe und darüber, ob es sinnvoll ist, in diesem Fall die Bibel wörtlich zu verstehen oder nicht. Wer dagegen die Antwort auf ein reines Ja oder Nein reduzieren will, der möchte entweder genau durch diese Missverständlichkeit bewusst einen Konflikt hervorrufen oder verschärfen oder vielleicht hat die Komplexität des Problems noch nicht verstanden. Beides ist aber keine gute Grundlage für ein sachliches Gespräch. Die Herausgeber der Empirica-Jugendstudie, die haben selber ja sehr deutlich formuliert, es gibt ein klassisch evangelikales, buchstäbliches und damit falsches Schriftverständnis und auf der anderen Seite ein historisch-kulturelles, richtiges Bibelverständnis, das aber die Bibel nicht wörtlich nimmt. Wenn man sich die Antworten der Jugendlichen anschaut, die ja alles zum größten Teil klassische Evangelikale waren, haben die erfreulicherweise sehr viel differenzierter geurteilt. 14% haben geantwortet, man soll die Bibel eher wörtlich nehmen. Damit haben sie zumindest schon mal Luther und Thomas von Aquin auf ihrer Seite. Weitere 38% haben mit teils, teils geantwortet und damit haben sie auf jeden Fall mich auf ihrer Seite. Denn ob wir die Bibel wörtlich nehmen oder nicht, das kommt natürlich ganz darauf an, was wir damit meinen. Und es kommt darauf an, über welche Bibeltexte wir sprechen. Und in manchen Fällen muss die Antwort ein klares Ja sein, in manchen Fällen ein klares Nein. Die meisten klassisch-evangelikalen Jugendlichen scheinen das intuitiv verstanden zu haben. Und ich glaube auch, was für die Jugendlichen gilt, das gilt umso mehr für die evangelikalen Hochschulen und Ausbildungsstätten. Auf ein einfaches Ja oder Nein kann man sie in dieser Frage nicht festlegen. Und wie wir gesehen haben, evangelikale und nicht-evangelikale Zugänge zur Bibel unterscheiden sich an dieser Stelle nicht prinzipiell, wohl aber graduell und das zum Teil sehr deutlich. Darüber darf dann im Einzelfall gestritten werden, im fairen wissenschaftlichen Diskurs, wie ich schon mehrmals gesagt habe, ohne ideologische Vorentscheidungen und auch ohne dogmatische Glaubenspostulate. Ich danke für die Aufmerksamkeit.